ich bin aus London nach Berlin gezogen und mich hat so sehr gestört, dass ich auf einmal einen Hausschlüssel hatte, ein Portemonnaie und ein Handy. Und ich wollte eigentlich, so wie in London, dass ich irgendwie bei der BVG einfach nur beim Reinlaufen mit dem Handy dran halte und beim Rauslaufen wieder rauschecke. Und nee, ich muss dann irgendwie gucken, habe ich noch eine Girokarte, weil der Automat nimmt halt keine Debitkarten an oder überhaupt gar keine Karte. Deswegen muss ich erstmal zum Automaten gehen, Geld abheben. Das ist halt irgendwie so das, was wir halt auch immer wieder dann versuchen, mit unserer Innovation in die Länder halt mit reinzubringen.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über dein Geld. Hier ist Digitale VorreiterIn, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich bin Christoph Bursek. Revolut, das ist eine Neobank, Fintech, Startup, gekommen, um Banking zu disrupten. Der Head of Growth für Westeuropa heißt Viktor Stoper und ist heute bei mir und teilt aus seinen Erfahrungen mit, wie man aktuell über 1 Million neue Kunden im Monat findet und vor allem auch in die Aktivierung bekommt. Für das aktuelle Jahr ist das Marketing von Revolut mit extra viel Budget ausgestattet und Viktor teilt uns mit, wie er es ausgeben möchte und welche Kampagnen und Kanäle für ihn super funktionieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem absolut hörenswerten Gespräch. Los geht's. Revolut ist so eine, ja, ich sage es natürlich erstmal falsch, ich kenne es als Kreditkarte, aber inzwischen machen die noch ganz viel anderes Zeug. Aber beeindruckt hat mich, glaube ich, vor 5, 6, 7 Jahren, da habe ich nämlich so eine Karte beim Kunden rumliegen sehen, die war ganz toll verpackt und man zog irgendwie die Verpackung auseinander. Dann kam da eine Karte raus und man konnte einfach loslegen und hatte eine Kreditkarte. Und das Anmelden ging super einfach. Man konnte das Prepaid aufladen. Ich war da gerade im Ausland und konnte, glaube ich, ohne irgendwelche Gebühren im Ausland damit bezahlen. Und zum ersten Mal habe ich gemerkt, das alte Thema Kreditkarte kann man wirklich mit neuen Features aufladen. Und dann, genau, so habe ich, glaube ich, Revolut kennengelernt. Inzwischen gibt es viele andere Fokusthemen, um die man sich bei Revolut kümmert. Ich möchte von Viktor wissen, was steht im Mittelpunkt? Was waren spannende Wachstumsthemen in der Vergangenheit, die toll funktioniert haben? Was sind seine Herausforderungen? Worauf setzt er vielleicht beim Thema Growth für dieses Jahr? Schön, dass du da bist. Hallo, Viktor.
Moin, Christoph. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, an dem schönen sonnigen Morgen hier in Hamburg mich hier willkommen zu heißen. Und ja, danke auch für die gute, ich würde mal sagen, Anfangszusammenfassung von der ersten Revolut-Geschichte.
War nicht komplett falsch, ne?
Nee. Ich würde sagen, also es gibt einen, ich würde nicht sagen falschen Punkt, aber es gibt einen Punkt, der, glaube ich, den ich immer sehr, sehr gerne anspreche, das ganze Thema Kreditkarte. Also eine Kreditkarte ist ja, ich glaube, im Volksmund, so im aktuell schon richtig, so wie du es halt beschrieben hast, es ist aber eine Debitkarte erstmal.
Genau,
also,
ne? Kredit heißt, ihr glaubt dran, ich bezahle irgendwann später.
Genau.
Und Debit heißt,
genau, du kannst das bezahlen, was du halt auf dem Konto hast. Und ich glaube, ich hatte letztens eine sehr interessante Unterhaltung mit Compliance darüber, weil Kreditkarte, bei uns gibt es eigentlich die Definition Debitkarte nicht. Es gibt die Girokarte und es gibt die Kreditkarte. Und trotz dessen, dass eigentlich mittlerweile, ich glaube, fast jede Bank in Deutschland eine Debitkarte anbietet, sind wir in der Kategorisierung immer Giro oder Kredit. Tatsächlich gibt es ja noch das Mittelding, das ist halt das, was Revolut anbietet und damit halt auch von Anfang an dieses ganze Kreditgeschäft, was ja auch ein riesiger logistischer Aufwand oder infrastruktureller Aufwand ist, erstmal umgehen muss. Du brauchst keine Kreditwürdigkeit, um eine Revolut-Karte zu haben. Du kannst halt sofort loslegen. Du musst halt nur darauf achten, dass du halt Geld auf dem Konto hast und du kannst halt nicht ins Dispo gehen, was auch relativ interessant ist, aber auch gleichzeitig relativ die Risiken für uns halt natürlich minimiert, weil nicht jeder irgendwie die Konten überziehen kann. Und das ist halt so ein sehr wichtiger Punkt zu dem Kreditkartenthema.
Kreditkarten gibt es seit, keine Ahnung, 60 Jahren, 70 Jahren, 50 Jahren, I don't know. Seit den 50ern, seit den 60ern wahrscheinlich. Wie verdient grundsätzlich ein Kartenunternehmen Geld?
Durch die Transaktion, also natürlich, es gibt eine Interchange, wie die halt stattfindet für jede Transaktion, die getätigt wird. Da ist natürlich wichtig, dass dass viel Volumen über die Karten geht und nicht dementsprechend man jetzt irgendwie 10 Euro bezahlt und jedes Mal einen Euro irgendwo liegen lässt. Das ist das eine. Das andere ist, wir als Unternehmen, wir kommen ja eigentlich aus einem etwas anderen Bereich. Also du hast anfangs auch gesagt, wir haben viel mit diesen Prepaid-Karten, anfangs waren es tatsächlich sogar noch, die man irgendwie im Ausland nutzt. Also wir haben halt einen großen Teil noch im Wechselwährungsumfeld, dass du halt von einer Währung in die andere umtauschen willst damit.
Und das war halt wirklich auch ein Traum. Ich glaube, ich habe diese Karte irgendwie beim Kunden in Dubai gesehen und ich war dann in Dubai und konnte mit der Karte einfach sagen, ich lade 100 Euro rauf auf das Konto und kann das dann umtauschen in Dirham. und konnte irgendwie ohne Wechselgebühren bezahlen. Und wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland fuhr, habe ich das, den Rest einfach wieder ohne Wechselgebühren zurückgebucht. Das fand ich mega traumhaft.
Das ist so in der Historie der Firma, ich glaube, so das, warum unsere beiden Gründer, Nick und Vlad, halt auch genau darauf aufgekommen sind. Beide mussten sehr viel reisen in ihren alten Berufen und haben sich dann immer gefragt, so, hey, wie kann das denn eigentlich sein, dass halt jedes Mal, wenn ich beruflich irgendwo anders hin muss, der Pfund, weil die bei den London zu der Zeit auch noch waren und auch immer noch sind, dass der Pfund halt mit jeder Reise eigentlich an Wert verliert. Durch den Umtausch und du am Ende ist es nicht mehr nur den Wechselkurs dir angucken musst, sondern halt noch irgendwie die Fees kalkulieren musst, okay, und dann dir jedes Mal, wenn du auf Reisen gehst, überlegst, okay, wo tausche ich am besten? Mache ich das bei meiner Hausbank? Mache ich das am Flughafen? Mache ich das in der Stadt?
Und wenn man nicht tauscht, sondern mit Kreditkarte bezahlt, dann sind es, keine Ahnung, 4%, 6%?
Und das ist halt das andere. Ich glaube, jeder, der im Ausland war, kennt ja dieses, so möchtest du einen Euro oder halt in der lokalen Währung bezahlen. Also wenn es halt wenn es nicht in der Euro, also nicht im Euro-Bereich halt ist und keiner weiß so wirklich, was bedeutet, was ist denn jetzt eigentlich besser für mich? Es gibt dann immer, ich glaube, so Flurfunkmäßig, so, ja, bezahl lieber einen Euro oder ein Swat, hast den besten Kurs. Und bei uns ist eher so, wir versuchen, egal wo du bist, ortsunabhängig, den besten globalen Kurs dir anzubieten. Und das ist halt irgendwie ein ganz anderer Ansatz als, ich nehme mal ganz gerne das Beispiel von den Flughäfen. So, wenn du gerade kurz vorm Exit bist, aus dem Gate rausläufst, dann ist wahrscheinlich da der höchste Demand, weil die meisten Leute dort irgendwie denken,
du hast es gerade so lustig erzählt, du hast gesagt, bei McDonald's ist am teuersten und neben der Toilette ist am günstigsten.
Genau, ne? Da, wo halt am meisten gespendet wird, ist wahrscheinlich der Kurs am höchsten ist, ob das jetzt da mit Daten widerlegt, aber ich nehme mal schwer an, also man sieht ja schon oder man kennt es ja auch einfach aus unserer Erziehung, dass man immer so, wechsel niemals Geld am Flughafen, weil es ist halt teurer, das wird dir schon gesagt. Und das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich, es gibt ja auch so andere Konzepte, wo du halt in einem Ort Bargeld einzahlst und am anderen Ort der Welt das halt abhebst. Und ich habe zum Beispiel in Charlottenburg in Berlin, da gibt es so einen Laden und es ist einfach, da stehen 20, 30 Leute jeden Samstag, die halt Geld in Euros verdienen und dann irgendwie wahrscheinlich in die Heimat oder so schicken und dabei halt auch sehr viel Geld halt lassen. Und das hast du halt mit Revolut nicht. Ne? Du kannst sozusagen Euro verdienen, die in dein Revolut-Konto einzahlen lassen, es umtauschen und dann an einen anderen Revolut-User irgendwo in den Märkten, wo wir halt verfügbar sind, schicken. Und dann gibt's halt diesen Effekt nicht, dass da durch die Transaktion sehr viel Geld liegen gelassen wird, dass du eigentlich einen Betrag umtauschst, abbuchst und deinem Freund zuschickst, der für viele Leute ja sehr hart arbeitet ist. Und das war auch so die Ursprungsgeschichte, wie es eigentlich losgelegt ist, dass dieses Problem einfach so existent war. Und ich glaube, dann kommt nochmal das andere, wenn Leute halt datengetrieben arbeiten und dann immer sich mal so am Ende des Jahres anschauen, okay, wie viel Geld habe ich eigentlich wegen Reisen, nicht wegen den Spesen oder den Ausgaben, sondern wirklich wegen Umtauschen ausgegeben und dafür muss eine Lösung geben und da kommen wir halt her. Aber das ist halt, ich glaube, in der UK nochmal ein größeres Problem, als es hier ist. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo fährt wer hin in den lokalen Märkten.
Du hast gerade gesagt, ihr seid in vielen Märkten unterwegs. Was sind, ich glaube, habt ihr 30 Millionen Kunden, 35?
40 Millionen.
40 Millionen Kunden.
Genau, wir wachsen aktuell ungefähr mit 1 Million Kunden pro Monat in den Märkten, wo wir halt verfügbar sind.
Das Ziel ist dieses Jahr, um 10 Millionen Kunden zu wachsen. Dann seid ihr auf einem guten Weg, wenn du das sagst.
Genau. Also wir haben relativ ambitionierte Ziele. Ich glaube so, dass wir irgendwann global an die 100 Millionen rangehen, das ist halt sozusagen so der Pace, auf dem wir uns halt auch bewegen.
Für einen Vergleich, wie groß sind etablierte Karten, die man so kennt?
Also es ist halt schwierig, weil es gibt nicht so viele, die, ich sag jetzt mal, also vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, wir sind halt erstmal in erster Linie ist die Karte ein Feature, wir sind aber eine Bank jetzt in der EU spezifisch, aber so sind wir dann erstmal, ich würde sagen, eine Finanz-App, die in manchen Ländern eine Banklizenz hat, in manchen halt noch nicht. Das ist vielleicht nochmal der Unterschied. Und die Karte ist aber der größte Feature. Wobei aber, ich glaube, mittlerweile sieht man das auch ganz interessant, dass viele auch auf die physische Karte verzichten und dann halt eher so das Mobile Payment dafür nutzen. Um aber auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube so ich würde jetzt mal schon sagen, dass wenn man so länderübergreifend sich anschaut, ist so die ING, glaube ich, von der Kundengröße relativ nah. Ist ja auch holländisches Unternehmen, ist relativ stark in den Niederlanden, klar. Dann in Deutschland, in Frankreich, glaube ich, auch und in Polen. Also es gibt halt so relativ viele Überschneidungsmärkte, aber ich kenne jetzt wenige, die wirklich von den Staaten jetzt rund um irgendwie Litauen, Estland, Lettland bis hin zu irgendwie Spanien, Italien, Portugal die Größe oder das Wachstum haben, das wir hier haben und die gleiche Lösung. Also es ist dann ja auch immer ein etwas anderer Ansatz. Revolut ist ja erstmal sehr zentral gebaut. Es gibt halt eine App, die eigentlich wir bauen das eigentlich immer so, und so ist auch so die Philosophie, es gibt halt einen Werkzeugkasten, der global anwendbar ist und der wird dann meistens auch so getestet, wo natürlich die Regularien es A erlauben, B, aber wo halt auch wirklich ein Product-Market-Fit ist und dann wird es halt dort justiert und verbessert. Und es gibt halt Produkte, wie zum Beispiel das ganze Wechselwährungsthema in Deutschland, also so für den Durchschnittsdeutschen, der jetzt sagen wir mal...
In Deutschland habt ihr, glaube ich, 1 Million Kunden?
Bisschen mehr, also wir sind ein bisschen über 1 Million. Letztes Jahr haben wir so die 1 Million durchbrochen und klar, unsere Wachstumsrate entwickelt sich halt sozusagen mit unserem globalen Wachstum halt in Deutschland und es ist halt deutlich mehr Fokus auf Deutschland, aber... Wir haben halt immer noch eine Herausforderung, dass wir halt für viele Experts natürlich ein sehr, sehr interessantes Produkt sind. Du kommst aus einem anderen Land nach Deutschland, irgendwie nach Berlin, nach Hamburg, willst du irgendwie anfangen als, keine Ahnung, irgendwie Handwerker oder Softwareentwickler zu arbeiten, hast keine wirkliche Lust, dich mit einem deutschen Onboarding-Prozess auseinanderzusetzen. Das kannst du halt bei uns in, ich glaube, 10, 12, 13 verschiedenen Sprachen halt irgendwie machen. Deine Muttersprache. Und oder du bringst es schon von irgendwie aus dem Ausland halt mit. Und das ist halt so bisher immer so unser größter Fokus halt, also nicht Fokus, aber so organisch unser größter Fokus gewesen. Und jetzt haben wir so natürlich auch mit meiner Rolle und mit dem, was wie wir uns aufgestellt haben im Growth, auch gesagt, wir müssen tiefer in die Märkte halt rein. Weil in der UK, wenn du die UK verlassen willst, musst du halt Pfund in Euro umtauschen. Und ich würde mal sagen, die meisten Flieger gehen wahrscheinlich von Deutschland aus nach Mallorca, da bezahlst du halt auch in Euro und dann brauchst du jetzt nicht so dieses Umtauschding so stark, wie es jetzt in anderen Märkten brauchst. Und das ist halt, warum wir hier einen etwas anderen Ansatz fahren und es ein bisschen anders anpassen.
Wenn ich die App in Deutschland aufmache, dann habe ich verschiedene Reiter, damit die Leute, die noch keinen Revolut nutzen, mal verstehen, welche Reiterfunktionen sind da drauf. Also ist einmal irgendwie die Karte, dann ist, glaube ich, das Thema Krypto drauf. Da kann ich dann Krypto handeln?
Genau, du kannst sozusagen einfach nur den Kryptomarkt beobachten, du hast dann sozusagen Krypto halt auch handeln und genau, das ist halt ein Produkt, das wir über einem...
Da geht es auch wahrscheinlich um Spekulation. Ich kann kaufen und verkaufen, aber ich glaube, ich könnte jetzt oder das letzte Mal, als ich es benutzt habe, konnte ich jetzt nicht von einem Revolut-Kunden zum anderen Krypto senden oder so.
Nee, ich glaube, die Funktionalität haben wir in diesem Sinne noch nicht. Das ist halt eher so wie eine Form von Wallet, dass du es halt einfach drin halten kannst. Also ich glaube, es gibt so einen ganz interessanten YouTube-Video von unserem Gründer, wo so von ein paar Jahren, wo das ganze Thema Krypto gehandhabt wurde und dann einfach so die Debatte war, wie groß wird Krypto irgendwann und was wird es dann halt sein? Ich glaube, am Ende ist halt Finanzen, wir sagen, wir möchten halt einen Überblick über alle deine Finanzen halt schaffen und das ist halt ein Teil von Finanzen, das kann man halt auch irgendwie nicht mehr irgendwie umgehen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und damit halt, es gibt ja jeglichste Form, spekulativ oder halt einfach so als Diversifizierungsansatz in deinem Portfolio. Und was wir so ein bisschen vermeiden wollen, ist, dass die Leute halt super viele Wallets haben und du kannst auch eigentlich nur dein Wallet an Revolut anbinden und einfach nur verstehen, okay, was passiert auf einer anderen Exchange.
Ach so, ich könnte auch...
Genau, du musst es nicht reinbringen, okay. Genau. Okay, ne? Es geht aber eher so, dass wir halt diesen Ansatz fahren, du sollst die App aufmachen und du sollst halt bestmöglich sehen, so wie es dir eigentlich geht oder gut oder schlecht, je nachdem.
Was sind weitere Reiter, die ich da in der App finde?
Du hast dann... Also du hast halt unseren Hub, ne? Da passiert halt so alles, deine täglichen Ausgaben, dein Profil, wir haben ja ein Subscription-Modell auch, also du hast Standard, Plus, Premium, Metal und Ultra, dann je nachdem, was du da halt hast, das findest du halt dort, die ganzen Features der einzelnen Pläne. Dann hast du die Wealth and Trading, also das ist so bei uns alles rund um das Thema, Aktien, ETFs, wir haben jetzt Bonds die Woche released, also es ist relativ, relativ breit gefächert. Dann hast du klassische Transfers, also jetzt entweder Überweisung, also wir nennen es Transfers, das ist immer so ein bisschen so ein UX-Problem, im Deutschen ist es eher klassisch das Thema Überweisung. Wir nennen es Transfers, weil das von der Ü sieht in der UX jetzt nicht so gut aus, aber es ist halt so das Geld an andere Revolut-Nutzer schicken, klassische Überweisung tätigen an andere Konten, also das ist halt so wirklich dein täglicher Zahlungsverkehr. Dann hast du, je nachdem, ob man es halt sozusagen anmacht oder ausmacht, halt diesen Krypto-Bereich. Dafür muss man sich dann halt nochmal über eine andere sozusagen Gesellschaft dann sozusagen auch für entscheiden. Und dann letztlich haben wir den Lifestyle-Hub. Und das ist eigentlich so das, wo wir relativ stark daran arbeiten, dass wir halt nicht nur einen Finanzbereich haben wollen, sondern halt auch einen Bereich haben, der sich mit Finanzen halt deckt. Also sei es so, dass du auf Reisen gehst, dass du halt eine Reise darüber buchen kannst, dass du halt ein Hotel oder halt irgendwie eine Unterkunft, dann haben wir bestimmte Cashback-Features für Leute, die halt relativ viel einkaufen und mittlerweile bei unserer Größe dort halt auch mehr und mehr den Bereich halt aufmachen, dass halt auch Partner, sei es jetzt irgendwie ein Essenslieferant oder so, halt dort halt auch Werbung schalten können, damit die Leute auf ihr Produkt kommen, ne? Und das ist halt so ein relativ innovativer Hub, so ein bisschen, folgt so ein bisschen diesem allgemeinen Shopping-Trend, dass halt schon weiß, es macht halt Sinn, dass Zahlungsmittel und dort, wo man sein Geld ausgibt, eigentlich relativ beieinander sein sollten. A, um die Übersicht zu behalten, aber B, vielleicht auch, um bei bestimmten Sachen halt zu sparen. Und das sind so die fünf Hubs, die vier, je nachdem, wie es jemand
einschätzt. Eine weitere Funktion, die ich bei euch das erste Mal benutzt und gesehen hatte, war, dass ich beim Zahlen sagen kann, runde irgendwie auf. Mhm. Und das, was du aufrundest, speichere irgendwie in so ein, Vault oder sowas?
Genau, ist das? Genau. Ja. Es hieß früher Vault, dann Pocket. Mittlerweile wird es dann sozusagen, in manchen Märkten tauschen wir es jetzt halt tatsächlich um in so Rev-Points, nennen wir die halt, dass du halt so ein ähnliches Meilen...
Wahrscheinlich beim Sparen habt ihr jetzt nichts verdient und vielleicht bei Meilen oder sowas motiviert ihr mich dann irgendwie das in
ich glaube, das Problem bei diesem Roundup und bei diesen Vaults ist, die Leute das vergessen. Das ist eigentlich...
Das war nämlich für mich das Geile. Ich habe einfach bezahlt und irgendwann kriegte ich eine Nachricht, das irgendwie, dass mein Massage-Vault voll war mit 150 Euro und dann konnte ich halt irgendwie sagen, geil, ich kann jetzt einfach zur Massage gehen.
Und das ist, also wir haben es jetzt nochmal verändert, aber es ist halt, das ist genau das, was irgendwo, ich habe das auch letztens so, ich gehe für die einmal am Tag so einmal durch die App und guckst, okay, was mache ich eigentlich, was würde ich irgendwie ändern, dann sprich mit irgendeinen Leuten aus den Produktteams und dann gucke ich so 10 Euro in meinem Cashback-Vault, wo ich mir so denke, so okay, das stimmt, cool, also so, dann, was mache ich jetzt damit, ne? Und dann habe ich den irgendwie direkt in unsere Geldmarktfonds halt irgendwie angelegt, weil ich mir so dachte, bevor ich vergesse, dann soll es halt lieber irgendwas für mich ersparen. Und viele Leute, und es ist halt auch wieder so eine komplett marktunterschiedliche Thematik, viele Leute kommen genau wegen sowas. Also die wollen halt so Cashback und irgendwie Roundups finden die richtig cool. Andere Leute denken sich so, brauche ich nicht. So, ne, warum? Und das es ist ein cooles Feature, wir versuchen es aber trotzdem so ein bisschen, weil es halt so ein bisschen dann in Vergessenheit gerät, ein bisschen so umzubauen, dass dieser Benefit bleibt, aber dann trotzdem aktiviert halt auch irgendwie mit diesem Ersparten dann halt irgendwas zu tun.
Okay.
Genau.
Jetzt haben wir ganz viel zum Produkt kennengelernt. Du bist der Head of Growth. Arbeitest du da überwiegend und denkst dir aus, wie kann das Produkt noch besser werden? Oder arbeitest du überwiegend an Kampagnen, Strategien, Influencer, whatever?
Beides. Also ich wurde erstmal als Head of Growth Dach eingestellt, weil wir, also es geht so einen Schritt nochmal zurück. Also wir bauen halt, ne, dieses große globale Produkt, das halt dann je nachdem, ne, welche Lizenzen, Regularien etc. halt irgendwie in Pro-Markt dann irgendwie anfallen, dann irgendwie an- und ausgemacht wird. Und irgendwann ist dann halt aufgefallen, damit laufen wir global gesehen ganz gut. Aber das ist dann immer nur so, du kratzt so an der Oberfläche und das halt schon enormst groß und im großen Volumen. Wie würde das denn sein, wenn wir sagen, wir brechen einzelne Märkte halt auf, ne, die ein bisschen komplexer sind? Deutschland oder der deutschsprachige Raum im Spezifischen ist halt ultra schwierig, weil es ist ultra schwierig in dem Sinne, die Konkurrenzprodukte, die du hier halt hast, sind erstmal sehr gut. Zweitens.
Das ist in anderen Ländern nicht der Fall? Unbedingt?
Unterschiedlich, ne? Also es ist wirklich so, ich glaube, in der UK hast du halt ein gesundes, ich sag jetzt mal so, moderne Banken Umfeld, aber die hauseigenen Banken, die tun sich dann relativ schwer, gute Produkte zu bauen. In Frankreich ist jetzt nicht so, da gibt es ja auch sehr viele deutsche Player, die sich in den französischen Markt reindrücken. In den Niederlanden, ich habe ja selber dort auch studiert und gelebt, ist es so, du hast 3 Optionen und du suchst dir halt eine irgendwie raus und das ist, damit fährst du dann ganz gut. Also es ist sehr unterschiedlich. In DE, ich glaube, wenn man sich einfach mal so den App oder Play Store mal anschaut und man so guckt, was ist denn so in der Top 20 in den Finanzkategorien.
17 Banken wahrscheinlich.
Ja, so nur, also irgendwie Sparkasse, 3 Apps, dann hast du irgendwie PayPal, dann hast du irgendwie Trade Republic, Scalable Capital und dann hast du ja super vieles. Und das ist...
Wo auch die sozusagen das, was die gemeinsam anbieten, sozusagen im Venn-Diagramm, die Überschneidungen werden immer größer, ne?
Genau, und
ihr hattet früher keine Bank, Trade Republic hatte früher keine Karte, jetzt haben beide beides.
Genau, ne? Also es ist halt so die, ich glaube, der, also ne, A ist so ein wahrscheinlich bevölkerungsstärkste Land immer noch, ne? Das heißt, der Kuchen ist relativ groß, das ist halt auch ganz gut, aber natürlich für den Endkonsumenten, ich würde sagen, hier hast du. Also wenn du dir hier irgendwie Sorgen um deine besten Finanzprodukte machst, also die Apps, App basiert jetzt, da hast du schon also eine gute Auswahl. Ne? Das ist schon, da kannst du schon gute Entscheidungen treffen und es ist halt alles unterschiedlichste Portfolios und Profile, die halt irgendwie die Produkte halt ansprechen. Und weil das halt so ist, haben wir dann irgendwann gesagt, so, da wurde halt die Entscheidung gefällt, so gut, wir müssen halt die Region halt ein bisschen aufteilen. Und dann war es anfangs irgendwie erstmal der Dachraum, Frankreich-Raum, dann irgendwie Spanien, Portugal und dann irgendwie haben wir das halt erstmal so gemacht. Aber dann ist natürlich so die Frage, okay, auf dem Papier macht es halt Sinn, aber dann zum Beispiel in unserem südeuropäischen, also so Spanien, Italien, Portugal, auch irgendwie Griechenland, du hast relativ ähnliche so Patterns, die du mit einer globalen Strategie ganz gut abdecken kann oder mit einer lokal-regionalen Strategie ganz gut abdecken kannst. Aber gleichzeitig kann ich nicht das Gleiche machen, was ich in den Niederlanden, in Deutschland, das funktioniert halt nur bedingt. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, dieser Split, dass du halt wirklich seniorigere Leute halt hast auf einzelnen Ländern, macht vielleicht, oder Sprachen eigentlich auch eher, macht nicht so viel Sinn. Das heißt, wir unterteilen das dann halt irgendwie Nord, Süd, West, Ost. Eigentlich kopieren wir es eher so nach Euro- und Nicht-Euro-Ländern halt, was ist halt auch nochmal ganz wichtig zu dem ganzen Thema Reisen und welchen Need haben die Leute. Und mit diesem Switch ging dann eigentlich relativ viel los, dass wir halt deutlich lokaler geworden sind. Und lokal bedeutet nicht nur, dass du jetzt irgendwie den besten Influencer buchst oder irgendwie die beste TV-Kampagne machst, sondern du musst dich halt auch wirklich damit auseinandersetzen, ist mein Produkt lokal gut aufgestellt. Das heißt, nutzen wir die richtigen Beschreibungen von Produkten, nutzen wir die richtigen Produkte, sind die richtigen Features da. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Deliveroo-Feature habe in einer Subskription von uns und Deliveroo ist gar nicht in Deutschland. Das bringt mir herzlich wenig. Das heißt, du musst irgendwie gucken, wie kriege ich dann halt irgendwie die lokalen Essence-Player dann in Deutschland halt reingebracht. Und das ist halt das, wo dann meine Aufgabe dann immer ist, okay, was passiert am Markt? Und dann B, wie kann ich unser Produkt näher an den Markt bringen, anstatt dass ich den Markt versuche, irgendwie näher an uns zu bringen. Und das ist halt so beides. Und wenn du das halt erstmal schaffst im Produkt, und das hat ein bisschen länger bei uns gedauert, dann konnten wir dann sozusagen sagen, okay, jetzt macht es halt wirklich Sinn, dass wir halt in den Markt reingehen, lokale Kampagnen machen, uns viel mehr darauf fokussieren, wie können wir so klassische German Problems halt irgendwie angreifen oder ansprechen. Und das ist halt so ein bisschen das, was jetzt die letzten, seitdem ich da bin, so ein bisschen die Entwicklung war. Und auch, glaube ich, wenn man sich mal so die Wachstumszahlen anschaut, ich glaube auch ganz gut fruchtet bisher. Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt euer Marketingbudget um 80% erhöht, was ja schon relevant ist. Du hast auch erzählt, ungefähr in Deutschland mit 1 Million neuen Kunden im Monat wächst ihr gerade. Was ist dahinter so ein bisschen gerade das Erfolgsgeheimnis? Also mit welchen Hypothesen geht ihr es ran? Über welche Kanäle erreicht ihr die Leute und sagt, probiert uns mal aus?
Also es ist erstmal nichts Gutes, ne? Weil ein Unternehmen, das ja relativ lange ohne viel Marketing-Spend auskam, ne? Das ist so, das tut dann natürlich dann irgendwann weh, wenn man dann halt eine relativ viel ausgibt, wenn die Kunden, so wie du wahrscheinlich auch aus deiner Geschichte aus Dubai, irgendwie durch Zufälle wird dir das halt vorgestellt.
Empfehlung von Kollegen.
Genau, ne? Dann hast du halt irgendwie unser Referral-Programm, das ist ja auch irgendwie, ne, Kunden werben Kunden, das ist halt einfach, da kommen wir her und das ist eigentlich relativ kosteneffizient. Das heißt, in den ersten, ich glaube, 6, 7 Jahren brauchten wir eigentlich keine enormen Brand-Kampagnen. Wir haben dann aber irgendwann gesehen, naja, es gibt ja schon, also es gibt schon eine Korrelation, wenn wir anfangen, mehr auszugeben, dass halt unser Wachstum noch schneller ist oder wir müssen es halt ab einem bestimmten Punkt auch irgendwie beflügeln. Und das hat, das aber immer irgendwie in einem Rahmen, wo es halt sich auch natürlich für uns rentiert, ne? Also es wird jetzt irgendwie nicht irgendwelche Kampagnen machen, die natürlich fancy und groß sind, aber jetzt irgendwie nicht mehr Wachstum bringen. Und das hat jetzt so die letzten 1, 2 Jahre uns auch dann geholfen, dass wir halt mit dem erhöhten Marketing-Spend auch in den einzelnen Märkten halt auch deutlich mehr wachsen können. Und dann gibt's aber natürlich halt, ne, ich meine, du musst ja in Deutschland auch mal daran denken, dass um hier wirklich so in die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, da musst du halt schon viele Leute, viele Kontakte aufbauen, ne? Du musst halt schon viel und da muss man halt irgendwie ins Fernsehen gehen und Fernsehen Ich komme so ein bisschen aus dem Fernsehbereich. Du kannst natürlich versuchen, relativ performanceorientiert zu halten. Das heißt, du wirst dann nie so, ich sag jetzt mal von, du wirst ab Kanal 20 dann irgendwie Media buchen, aber du wirst dich nie in den Kanälen davor, wo aber der Großteil der Zuschauerschaft sich irgendwie auffällt. Und da muss man halt auch einfach mal anfangen, ein bisschen rein zu investieren und dann aber immer zu schauen, bringt es wirklich was? Also reagiert irgendwie die Ad-Awareness, Brand-Awareness darauf oder kommen deshalb auch mehr Kunden oder ist es einfach nur so, ne, also ist es einfach nur ein gutes Investment, man sollte immer in TV investieren oder out of home. Und daher kommen halt auch diese großen Zahlen, weil es halt nicht nur ein Land ist, sondern ne, relativ viele. Und bisher zahlt sich aber eigentlich ganz gut aus. Ja.
Das heißt, ich höre jetzt so ein bisschen, ihr spielt oder macht, ja, spielt das falsche Wort, ihr macht Erfahrungen mit TV. Wie sieht dann so eine typische Kampagne aus? Ist die dann eher, beschreibt die ein Lebensgefühl oder sagt die, gib halb so viel an Gebühren aus, aber kriegt das Vierfache dafür? Also was ist da euer?
Sie ist eher brandgetrieben. Also es ist, sie stellt natürlich unser Produkt vor. Es ist dann meistens auch eine globale Kampagne, weil es natürlich halt auch, ne, du kannst halt ähnlich wie ein Produkt, es ist halt deutlich simpler. Die Zielgruppe ist überall gleich. Ne? Es sind halt irgendwelche Leute.
Wie alt ist eure Zielgruppe?
Ich glaube erstmal ist so wirklich jeder, der älter ist als 18, für ein eigenständiges Revolut-Konto, dann haben wir halt natürlich auch unter 18, aber ich glaube, sagen so, so 18 plus geht's erstmal los. Es ist natürlich schwieriger bei Leuten, die irgendwie 40, 45 sind, die irgendwie Kredite haben, irgendwelche Hypotheken und so weiter. Es ist halt schwieriger, denen jetzt irgendwie eine neue Lösung anzudrehen.
Habt ihr auch Kinderkunden?
Ja.
Ab welchem Alter?
Ab 10 geht's los.
Und dann Einlagensicherung, also ich...
Genau. Beide Eltern müssen es halt sozusagen bestätigen, haben halt die Übersicht, aber die haben jetzt eigentlich das gleiche Produkt wie jetzt die Erwachsenen, nur eine eigene Karte und es funktioniert halt wie ein Prepaid-Prinzip, genau.
Und wenn ich meiner Tochter 100.000 Euro schenke, dann ist das noch im Einlagensicherungsfonds.
Nee, ich glaube, es ist auch gecapped. Also du kannst da gar nicht so viel Geld drauf packen. Es geht wirklich eher so, dass du das halt nutzt für den täglichen Alltag. Okay. Ne? Dass du halt einfach so kannst du irgendwie Taschengeld drauf packen. Aber es ist ja über den Einlagen, also es ist halt sozusagen unter dem gleichen Einlagensicherung wie jetzt irgendwie auch unsere normalen Retail-Konten.
Okay, also ich hatte gefragt nach der Kernzielgruppe, du sagst alle ab 18, gibt auch ein Kinderkonto, aber so
mit dem... Ich würde sagen, die 18- bis 24-Jährigen sind die, die am wenigsten committed sind noch, ne? Das heißt, die sind dann noch eher so interessierter daran, mal was Neues zu erfahren. Dann geht es natürlich so, ich sag jetzt mal irgendwie von Mitte 25 Berufseinsteiger bis jetzt irgendwie hat jetzt irgendwie 10, 15 Jahre Berufserfahrung bis Ende 30, die entweder viel reisen, gerne irgendwie coole Produkte nutzen. Ne? Da ist so eher der, wo das große Wachstum herkommt. Da kommt jetzt aber jetzt, glaube ich, nicht so, ich sag jetzt mal so, ne, das große, so die großen Deposits halt her. Ne? Das ist ja auch mal ein anderer Teil, der sehr wichtig ist bei einer Bank, ist so, okay, kriegst du eigentlich, also welchen Share of Wallet hast du eigentlich? Ne? Ist das jetzt dein Zweit-, Dritt- oder dein Primärkonto? Und ich glaube, da gibt es so zwei Sachen, die eigentlich relativ interessant sind. Beim 18 bis 30, sage ich mal, jetzt irgendwie gerade im Studium fertig sind oder irgendwie Ausbildung gerade losgelegt haben, die haben so das erste Gehalt, es geht dann irgendwie in Revolut rein und dann lernen die das halt irgendwie damit, ihre Finanzen managen. Andere, so ich zum Beispiel teilweise halt auch, ich habe irgendwie Familie, Kinder, das ist halt alles irgendwie einmal so in vor 5 Jahren aufgesetzt worden mit Lastschriftmandaten irgendwie, ne? Und dann ist so, die Überwindung, jetzt sich irgendwie dann da hinzusetzen und alles irgendwie nochmal neu zu machen, obwohl es vielleicht wahrscheinlich nur 15 Minuten sind oder so, ist halt irgendwie so, das ist halt, man ist halt einfach faul. So, ne? Und deshalb ist es da so ein bisschen, dauert es halt länger, aber die Interessanten sind wirklich so das jüngere Segment, weil du kannst ihnen halt viel, viel mehr von dem Produkt halt noch geben. Während wir uns natürlich die Kampagnen, die wir dann auch irgendwie ausstrahlen, orientieren an beiden. Also die sind dann zum Beispiel die letzte, die wir das letzte Jahr gemacht haben, die spielt so ein bisschen mit dem Old Banks Thema, so, ne, so, du weißt nicht, intransparent, du hast irgendwie versteckte Kosten, ne, und das ganze Element, das war halt so der Kampagnen-Cliffhanger und dass halt die Zukunft des Geldes halt irgendwie Revolut ist, so haben wir halt die Kampagne gebaut. Aber wir merken halt auch, das ist nicht überall der Fall und es ist nicht überall auch so das, was es halt die Leute halt irgendwie hören möchten. Und dementsprechend ist dann wieder meine Aufgabe zu sagen, naja, okay, könnte ich vielleicht nicht in Deutschland noch tiefer reingehen in das Problem? Ne? Also könnte ich nicht irgendwie mir noch irgendwas, was gar nicht mehr so ein Frankreich-UK-Problem ist, sondern vielleicht kann ich ja irgendwas rausnehmen und das eher so als mein meine Headliner-Kampagne machen. Und das sind so die Unterhaltungen, die wir dann immer wieder führen. Und dann gucken wir uns mal den Markt an, machen Studien, machen viel Research. Oder sagen dann einfach mal so, naja, wir nennen einfach das Kind beim Namen und sagen, naja, wie kann es sein, dass du in Deutschland wahrscheinlich, wenn du eine Visa-Debit-Card in 4 von 10 Fällen wird dir gesagt, so, nee, die bitte nicht, ne, oder erst ab 20 Euro oder möchten wir nicht haben. Und das ist so ein bisschen das, was wir dann versuchen zu adressieren.
Was sind erfolgreiche Influencer-Kampagnen, die ihr zum Beispiel in Deutschland gemacht habt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben, es ist, Influencer ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Man kauft sich ja einerseits eine Community halt ein, die sehr, sehr vertraut ist mit der Person. Ja. Ne? Die mögen es sehr gerne, was die Person denen halt irgendwie empfiehlt, dann irgendwie, was die Wertschätzung davon ist. Wir versuchen immer so ein bisschen nicht einfach nur Werbung zu buchen, sondern wir suchen uns eher so aus den ganzen Creator und Creatorinnen aus dem Umfeld halt raus, so, was sind so innovative Projekte und was ist halt irgendwie etwas Interessantes. Wir haben alles mal getestet. Es ist tatsächlich nicht so erfolgreich in meinen Märkten jetzt, wie es in Frankreich ist. Also in Frankreich, wenn du dir so die größten, reichweitenstärksten Influencer anschaust, sind wir so mit den Top 10 wahrscheinlich einmal im Quartal im Austausch. Die haben immer super innovative, spannende Projekte. Es geht schon ein bisschen mehr so in die Richtung, was so in den USA ist und Mr. Beast, ne? Dann irgendwie so eigene Konzepte. Ich fliege jetzt übermorgen nach Nizza zu einem Influencer-Event in Frankreich, das sich um Pétanque, also so Bull-Spielen irgendwie am Strand dreht, ist so von denen selber erstellt. Und in Deutschland haben wir dann halt zum Beispiel aktuell diesen Überfluss an irgendwelchen Fußballligen.
Ja.
Und du weißt gar nicht so, okay, ja, welche ist denn jetzt so, ja, welche ist denn jetzt so die coolste oder wo ist jetzt das größte Engagement? Und deshalb tun wir uns da noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir haben dann eigentlich einen ganz guten, interessanten, so eine Nische gefunden, dass wir halt viel Wert darauf legen, dass halt, dass so nicht so, also dass der Content, der produziert wird, eine hohe Qualität halt hat, gleichzeitig aber auch immer so einen bestimmten Mehrwert halt bringt. Also es sollte jetzt nicht irgendwie nur sein, ich stelle mich jetzt irgendwie an Kudamm und frage die Leute, was sie gekauft haben oder so. Das ist natürlich auch interessant, aber da wüsste ich nicht die Kaufentscheidung treffen, dass du irgendwie eine neue Bank brauchst. Du musst schon irgendwie ein bisschen darauf gucken, dass die Communities, die einkaufst, sich ein bisschen auch bewusster sind mit manchen Themen.
Ja. Wenn ich im Internet irgendwie nach Finanzthemen suche, dann kommt irgendwie finanztipp.de, OnVista, whatever. Ist sowas auch mal überlegt worden zu sagen, hey, wir, das eine machen wir auch, aber spricht ja nichts dagegen, parallel dazu auch richtig geilen Content aufzubauen und genau diese junge Zielgruppe zu sagen, so funktioniert eine Steuererklärung, das solltest du machen, damit du mit 65 vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Rente hast als nur vom Staat. Ist das ein Ansatz, den ihr macht?
Ja, also das ist super, super wichtig. Ich finde das auch selber, ich bin auch ein großer Verfechter dieser Aussagen, dass man halt viel zu wenig Finanzwesen irgendwie in der Schule lernt. Also das ist halt, ich meine, ich hatte nie geplant, in einem im Fintech, Insurtech-Bereich zu arbeiten, bin hier aber irgendwie gelandet. Und als ich angefangen habe, ich meine, ich komme aus Gummersbach, ich war da, meine Eltern haben mir gesagt, so, wir sind hier.
Ist Gummersbach für Handball bekannt?
Ja.
Ah, okay, gut.
Ja. Habe ich auch in meiner Jugend, durfte ich da sehr, sehr viele Jahre im Jugendsport spielen.
Toll.
Auch andere Geschichte, wieder sehr erfolgreich geworden, dass ich sehr glücklich darüber bin. Aber es ist halt so, ne, du wirst halt von Haus aus, wird dir beigebracht, okay, bleib so lange es geht bei der gleichen Bank, das ist gut, wenn du irgendwann einen Kredit haben willst, dann, ja, die kennen dich.
Fun Fact, ist überhaupt nicht mehr notwendig.
Ja,
in,
ja,
meiner Erfahrung.
Ja, klar, ja, aber es ist dann immer auch so ein bisschen so, wie tief ist das in jemanden reingebrannt.
Genau,
ne?
Genau.
Und das ist so, ne, das ist halt einfach so. Und ich glaube, dieses ganze Thema Financial Education ist halt noch viel, also es ist super gut, dass wir halt schon so große Medienformate, würde ich das jetzt eher nennen, mittlerweile, ja, halt haben, die auch sehr unabhängig sind. Das ist eigentlich auch gut und sehr kritisch auch sind. Ich glaube, es müsste aber viel mehr noch sozusagen auch gefördert werden. Also es müsste viel mehr auch in Klassenräumen, im Studium stattfinden, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich das erste Mal irgendwie aus dem Haus gezogen bin. Das ist schon gar nicht mal so easy zu verstehen. So, was ist denn jetzt?
Ja, das Dumme ist, man weiß gar nicht, was man alles nicht weiß. Ne?
Genau, also genau.
Man trifft einfach Entscheidungen, guckt nach rechts und links, aber merkt irgendwie erst in der Rückschau, was man alles hätte besser wissen müssen oder besser machen müssen oder vermeiden müssen. Ich habe parallel jetzt mal so ein bisschen auf eure Webseite geguckt. Die ist tatsächlich auch so in Google in den letzten 12 Monaten ganz toll gewachsen. Das heißt, wahrscheinlich kriegt ihr jetzt auch deutlich mehr organische Besucher auf eurer Webseite als noch vor einem Jahr. Das ist ja ganz cool.
Ja, wobei bei Website bei uns auch immer ein interessantes Thema ist. Wir haben auch sehr, sehr lange sozusagen ist halt so, ich finde es eigentlich wir sind ja ein app-basiertes Produkt, ne? Das heißt, wir möchten die meisten Kunden sofort in den App Store bekommen.
Ja.
Aber auch wieder eine sehr interessante lokale marktspezifische Thematik. Es gibt Leute, während andere Leute einfach auf eine Ad klicken und sofort in den App Store gehen und es halt runterladen, gibt es halt sehr, sehr viele Leute, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Märkten wie zum Beispiel Belgien sehen wir das halt auch viel, die dann erstmal sich natürlich anschauen, okay, was ist das, wie sieht die Website aus und dann zweitens sich auch irgendwie anschauen, wie schneidet das halt bei bestimmten Ergebnissen halt ab. Und Das ist halt auch so eine meiner ersten Aufgaben gewesen, dass ich irgendwie reingekommen bin und dann so das ganze Thema Gütesiegel. Ja, die Leute meinten so, ja, warum?
Ja.
Weil es so, geh mal in eine Drogerie in Deutschland und guck mal, was so auf dem Shampoo drauf gedruckt ist, ne? Gütesiegel, überall, und das ist halt super, super wichtig.
Ja.
Und dann das erstmal einem Team zu erklären, dass so, ich denk so, nee, darum glauben wir nicht. Und mittlerweile schneiden wir da auch ganz gut ab und wir pflegen das halt sehr, 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 weil es halt super wichtig ist. Und ich glaube, ähnlich wie diese ganzen Finanzinfluencer, ist es halt schon mal ein guter Startpunkt, damit die Leute sich entscheiden, ist es ein gutes Produkt oder ist es halt ein schlechtes Produkt, dass du halt wirklich reingehen kannst und sagen, also die ist sehr gut, befriedigend, ausreichend, keiner drückt jetzt wahrscheinlich ausreichend oder mangelhaft, aber dass das schon mal ein Indikator ist, dass du ein solides Produkt halt hast und das halt schon, das muss man halt auch irgendwie weiter fördern, aber den Leuten ja auch erklären, wie bewerte ich halt so Sachen.
Wenn man jetzt mal Scalable Capital, Trade Republic und euch nimmt, was schätzt du, wer führt in Google? Wer hat am meisten?
Ich glaube Trade im Moment, ja.
Ihr führt.
Echt?
Und zwar, ja, wenn man so von außen reinguckt, fast 10-mal so viele Google-Rankings wie Trade Republic in Deutschland und immerhin irgendwie 7-mal so viele Google-Rankings wie Scalable Capital gerade. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich glaube, bei euch ist es ganz viel ist so in dem Bereich Währungsumrechnung. Ich glaube, die Währungsumrechnung läuft bei euch auf der Webseite ganz gut. Aber das ist, finde ich, schon mal auf jeden Fall.
Das ist gut, gut, aus der Sicht habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Ich glaube, das haben wir halt auch wahrgenommen, ne? Dass du halt, ich meine, es war ja sehr, 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 sehr laut halt auch, dass du dieses Broker entwickelt sich zu Daily Spending. Das ist super gut, das belebt den Markt, das regt natürlich halt auch unsere Denken nochmal an, so, ne, wie wir haben ja auch den Schritt gemacht von Währung zu Bank, dann irgendwie zu Wealth und dann halt irgendwie zu Lifestyle. Ne? Diese Schritte musst du ja auch, du musst ja diese Evolution machen. Du musst ja irgendwie gucken, gut, wenn du einmal alle aus dem Währungsbereich abgedeckt hast und die verstanden haben, das ist die beste Lösung, ist das jetzt so die letzte Value Proposition, auf der du halt durchläufst oder kommt nochmal was danach? Und ich glaube, da ist Revolut sehr einzigartig, dass wir, glaube ich, jeden Tag eine neue Idee haben, die irgendwie wir irgendwo testen können. Und wenn die dann halt ein Product Market Fit hat, dann wird die halt ausgerollt. Und das macht es sehr, sehr lebhaft. Aber man muss natürlich auch gucken, okay, was denn eigentlich bei so vielen Ideen rund um das Thema Finanzen, was denn noch gut, was denn noch nicht gut? Und dann war auch irgendwann das Thema so Website. Naja, wenn die Leute in die App gehen, dann brauchen wir vielleicht gar kein Weblogin. Ja, es gibt Leute, die das wollen, weil die das halt kennen. Und das ist ein bisschen das, was ich meinte, anfangs mit der Geschichte aus London. Ich bin aus London nach Berlin gezogen und mich hat so sehr gestört, dass ich auf einmal einen Hausschlüssel hatte, ein Portemonnaie und ein Handy. Und ich wollte eigentlich, so wie in London, dass ich irgendwie bei der BVG einfach nur beim Reinlaufen mit dem Handy dran halte und beim Rauslaufen wieder rauschecke. Und nee, ich muss dann irgendwie gucken, habe ich noch eine Girokarte, weil der Automat nimmt halt keine Debitkarten an oder überhaupt gar keine Karte. Deswegen muss ich erstmal zum Automaten gehen, Geld abheben. Und das ist halt irgendwie so das, was wir halt auch immer wieder dann versuchen, mit unserer Innovation in die Länder halt mit reinzubringen. Ne? Dass du halt weißt, okay, das hier läuft super, super gut in Polen. Jetzt möchten wir, dass wir davon mehr und mehr irgendwie in Deutschland halt reinbringen oder nach Frankreich. Und das ist halt das, warum es so spannend ist bei Revolut, dass du halt so ganz viele unterschiedliche Märkte hast, die eigentlich alle das gleiche Problem haben. Geld muss irgendwo herkommen und will irgendwo hingehen. Aber es gibt unterschiedlichste Hürden pro Markt. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich so versuche, dann jeden Tag ein bisschen zu ändern. Und bin da auch happy, dass halt auch andere auch gleichzeitig machen, weil es gibt sehr große Probleme.
Wenn ich mich ab und zu in die App eingeloggt habe, dann stand wieder, wir müssen jetzt nochmal dies verifizieren oder wir haben jetzt irgendwie eine andere Gesellschaft gegründet, du musst einmal zustimmen oder sowas. wenn diese ganzen Regulierungsthemen für dich in deinem Job wegfielen, würde dir das ein bisschen helfen oder würde das dramatisch helfen?
Kommt auch wieder drauf an, wo. Ich glaube, in manchen Märkten ist es halt komplexer und hat eine bestimmte Herausforderung. Und ich glaube trotzdem, dass du nicht irgendwie versuchen solltest, sozusagen dagegen anzukämpfen, sondern eher versuchen solltest, das halt gut in deinen Alltag zu integrieren. Das heißt, du kannst ab einer bestimmten Größe, was so in den Early Startup Days halt super cool ist, also du baust halt irgendwie einen schnellen MVP und dann bringst du ihn morgen live und dann wow, funktioniert. Du musst halt einfach ein bisschen längerfristiger planen, dass du halt weißt, okay, damit wir sowas machen können, müssen wir erstmal eine bestimmte Governance durchlaufen. Und die ist super, super wichtig, weil das schafft dir nur Vertrauen. Wenn du halt das Ganze, also es nimmt so ein bisschen Tempo in deinem operativen Day-to-Day halt raus, ja, aber wenn du eigentlich gut planst und wirklich weißt, okay, ich brauche jetzt, um irgendwie eine komplett, ich baue jetzt einen Robo-Advisor, vom technischen Scoping ist es nicht so schwer, aber ich wüsste eigentlich, dass es bestimmt 2-3 Monate dauert, bis sich irgendwie die Lizenzen alles, und das heißt, du musst halt irgendwie gucken, dass du deine Pläne so danach umbaust, dass du halt einfach genau diese Zeit halt einplanst, um diese Auflagen zu erfüllen, weil du willst, andersrum könnte es auch anders sein, du machst es, du guckst das nicht so genau an, und dann darfst du irgendwie mehrere Jahre nichts machen, weil du halt irgendwie das halt nicht respektiert hast. Und es sind Regeln, die sollte man folgen. Gleichzeitig, und da sehe ich uns auch ein bisschen in der Verantwortung, müssen wir aber auch unsere Erfahrung aus Ländern, wo es jetzt zum Beispiel einfacher ist oder ne, einfach auch einbringen und sagen so, hey, aber dort funktioniert es ja auch. Und das ist das, was wir gelernt haben. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Ansatz, den wir halt irgendwie daraus halt lernen können und möchten das halt irgendwie versuchen, auch ein bisschen dadurch auch die Innovation reinzutreiben. Weil ich glaube, dass da ist ja auch unsere Position, dass halt dieses grenzenlose Wissen, wie die Leute mit Finanzen umgehen, das haben halt nicht so viele, hast du ja auch anfangs gefragt. Und ich glaube, wir haben halt schon diese große Übersicht, dass ich ganz genau sagen kann, okay, in den USA ist das Problem, gleichzeitig in Singapur das Problem. Und so wird es halt da gelöst und wir sind hier irgendwie in Deutschland oder Niederlanden und lösen es halt so und so.
Da würde ich gerne mal nachfragen, du hattest auch gesagt, ihr seid datengetrieben. Gibt es so ein paar Kennzahlen, die absolut überraschend sind, während du überlegst? Ich lese immer so diese Umfragen, ich glaube 80 oder 90% der Amerikaner aus dieser Umfrage würden halt unvorhergesehene $500 nicht ohne einen Kredit bezahlen können oder sowas. Also wahnsinnig viele oder sowas. Sind dir da so Zahlen aus der Nutzung bekannt, wo du sagst, das überrascht einen doch? Das blendet man vielleicht auch immer so ein bisschen aus, aber ist eine echte Herausforderung für zum Beispiel Nutzer?
Also ich glaube bei uns, was mich sehr, sehr oft überrascht, weil ich das auch so gar nicht selber aus meinem eigenen Verhalten kenne, ist, wir haben halt diese virtuellen Karten, diese Einmal- oder Multiple.
War auch für mich ein super Grund, euch
und
zu nutzen.
So, ich bin mal irgendwann vor so 2-3 Monaten.
Bei den virtuellen Karten ist das so, ich kann da irgendwie reingehen, lass mir eine Nummer generieren, kann damit irgendwie einmal was bezahlen und danach geht die Karte nicht mehr. Das ist ja ein Traum für so Einmalzahlung.
Genau. Und ich kenne es so, ich merke mir mein Enddatum, mein Ablaufdatum und das muss ich mir irgendwie einspeichern. Und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Reise buche, dann irgendwie hole ich meine Karte, ich habe so ein Kästchen, da ist so meine Kreditkarte drin, hole ich die so raus, tippe das so ab. Ich denke so, ja, okay, aber so, weil ich habe irgendwie so die eigene Blockade, dass du halt irgendwie sagst, so, naja, ich möchte das nicht bei irgendwie meinen Passwörter, mein Google oder so speichern, was man vielleicht nicht machen sollte. Und dann irgendwie Revolut hat eine Lösung, eine virtuelle Karte, du buchst halt eine Sache damit, ist gebunden an dein Konto. Und dann kann keiner mehr diese Karte nochmal nutzen. Ne? Und das dachte ich mir so, ja, okay, cooles Feature. So klingt auf dem Papier erstmal ganz interessant. Aber als ich mir dann wenigstens mal angeschaut habe, wie viele Leute das halt wirklich nutzen und wofür. Ne? Also das ist ja das wirklich Nutzen, um Online-Shopping, Reisen, aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal, du hast ein Gemeinschaftskonto und du möchtest deiner Frau oder deinem Partner halt irgendwie oder deinem Ehemann halt irgendwie ein Geschenk machen und die möchtest halt nicht wissen, oder die soll halt wahrscheinlich nicht auf deinem Gemeinschaftskonto Rechnung sehen, wo es halt herkommt, dass sie halt zum Beispiel eine virtuelle Karte dafür halt nehmen. Und das ist halt irgendwie so ganz interessante so Verhaltensweisen, die ich irgendwie die mich dann doch sehr überrascht haben. Und
ich glaube, also das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich glaube, diese virtuellen Karten sind auch so ein bisschen der Incognito-Browser unter den Kreditkarten. Also Es gibt ja auch viele andere Dienstleistungen, die man online kaufen kann, wo es einem einfach viel entspannter ist, wenn man sagt, dann nehme ich eine Einmalkarte, als dass ich damit mit vollem Vor- und Zunahmen.
Das ist so das eine. Und das andere, ich glaube, was mich immer wieder überrascht ist, es gibt so bei uns so zwei Phasen. Ich glaube, so Januar, Februar ist halt einfach, ne, Leute stellen sich irgendwie neu auf für das Jahr.
Okay.
Und du siehst halt einfach, wie dann auf einmal so, ne, irgendwie neue Produkte getestet werden. Dann Leute mal vielleicht anfangen, dieses Jahr irgendwie in Aktien, ETFs anzulegen oder einfach auch mal Geld in, einfach gar nicht mal irgendwie zu besparen, sondern einfach mal zur Seite zu legen.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich mir da so die Transaktionsvolumen anschaue, ist eigentlich dann interessant, dass so dieses klassische, okay, im Sommer, man spart im Januar zum Sommer hin, dann gibt es im Sommer wieder aus und dann irgendwie zu Weihnachten, dass du halt eigentlich immer wieder diese Peaks halt hast. Und ich glaube, das ist so das, was mich dann immer wieder überrascht, wie groß sind die Peaks und wie stark ist dann wirklich mal so ein Black Friday, also auch wenn sich mal virtuelle Karten, so Black Friday ist dann wirklich so, ist dann so bei uns in den Daten, ist dann einfach so, und dann hört es halt irgendwie...
Kann man prozentuell sagen, wie viel das...
Ich müsste mal mit Christoph nachher mal schauen, ob wir euch das mal zeigen können. Aber es ist, also du siehst auf jeden Fall neben der Kurve, die relevant. So bei uns nach oben geht, dass auf einmal so ein, zwei Tage dann auf einmal hochspiken. Cool. Und ein anderes Ding, das halt, manche merken, was mich auch interessant finde, ist halt so dieses Aktien, aber auch Kryptos, aber alles in den Bereichen, dass du halt siehst, wie... Sobald du merkst, es ist so mehr in der Presse, ne, also so, okay, jetzt wieder, ne, Wirtschaftskrise besser, wie du halt auf einmal siehst, dass so eine Woche davor wahrscheinlich du das schon in deinen eigenen Zahlen halt siehst, ne, das ist immer so, ne, sobald das Thema, das ist jetzt irgendwie, ne, irgendwie die Zinsen wieder runtergehen, irgendwie die Märkte, nachdem wir wirklich sehr, sehr anstrengende 2, 3 Jahre, 4 Jahre oder sogar noch mehr hatten, ne, so seit Covid merkst du, das halt, ne, du hast diesen einen Peak und dann ist halt abgeflacht und du merkst halt trotzdem, wie sich das halt so sehr, sehr nah an der, an dem politischen Geschehen halt auch immer, auch in unseren Zahlen reflektiert. Und das finde ich dann halt, ist halt immer ein bisschen überraschend, weil man unterschätzt dann einfach, wie groß ist das Ganze eigentlich, ne, und wie Finanzen ist halt ein Omni, ist genau wie Gesundheit. Ist halt so ein, hat jeder, hat irgendwie einen Berührungspunkt damit. Und ihr
habt wahrscheinlich auch mit der Kundensumme auch einen richtig großen Durchschnitt irgendwie aus vielen Märkten. Was ist der Kanal dieses Jahr, in dem du am meisten Geld investierst?
Boah, es sind digitale Kanäle. Also wir fokussieren uns sehr, sehr stark halt auf alles, was jetzt sozusagen.
Keine Doppelseite in der Bildzeitung.
Ja, nee. Ich glaube, wir sind so auch aufgebaut, dass wir halt wissen, also ich meine, wenn man sich Google anschaut, das ist halt, ne, jeder Mensch googelt irgendwas.
Ja.
Ne? Das heißt, es ist halt einfach länderübergreifend, glaube ich, halt so das stärkste, also der größte Datensatz, aber auch so, du weißt, dort ist so die beste Informationsquelle für viele Sachen. Und das ist ja in dem Spektrum Search, Display, Video, ne?
Android-Betriebssystem, Browser, Chrome, die haben.
Genau, einfach, ich glaube, das wird dann schon, also ich glaube.
Was schätzt du, wie viel Marktanteil Google weltweit hat am Suchmarkt?
Boah, gute Frage. Ich weiß, den größten auf jeden Fall, aber.
Ja, ich glaube, es sind knapp über 90%. Ja, also insofern, okay, das heißt, Google könnte ein großer Kanal sein.
Ja, also, ne, also alles, was auch dazu gehört, ne, also dann, ne, packst du auch noch YouTube rein und auch das ganze Display-Inventar und so. Ich glaube, das ist schon, weil es halt auch. Wir machen TV nicht so, oder was jetzt ähnlich hohe Kosten sein könnten. Wir machen es nicht so, dass wir es halt durchgehend laufen lassen, weil es macht halt keinen Sinn. Wir versuchen damit, also wenn du diesen klassischen AIDA-Marketing-Funnel anschaust, versuchen wir halt irgendwie in dem Upper Funnel natürlich ein bisschen die Marke zu supporten. Aber am Ende merkt man halt irgendwie schon, dass ich komme ja, wie gesagt, aus dem TV. Ich sage immer, dass der Fernseher, ähnlich wie hier, nicht aus dem Wohnzimmer verschwindet, sondern eher so, wie wir halt Fernsehen schauen, das ändert sich halt. Ne? Das heißt, du musst da irgendwie rausfinden, wie kriege ich eigentlich meine Werbung auf das Gerät. Und man merkt es ja auch bei allen Medienhäusern. Es gibt dann eine Digitallösung, dann gibt es irgendwie eine Mediathek, dann gibt es irgendwie Livestream-Angebote und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist bei das Daten anreichern, das Wichtigste. Hm. Und da hat zum Beispiel YouTube einfach auch die Nase vorn. Ne? Das ist ja auch verrückt, wenn man überlegt, so, okay, du weißt.
Gibt's halt auch schon echt lange.
Hm. Ja, ja, ja. Und dann
die ändern halt auch nicht jedes Jahr irgendwie ihren kompletten Algorithmus und so weiter, sondern so einigermaßen.
Genau, und dann halt, aber auch selbst so Influencer und Creator, ich meine, da findet das, also bei uns zum Beispiel, wir verzichten relativ stark auf so TikTok und Instagram, weil es halt einfach so, es ist halt die Wette, dass du halt irgendwie den richtigen Tag, die richtige.
Ihr setzt drauf oder verzichtet drauf?
Wir verzichten drauf. Verzichtet drauf. Genau, okay. Wir fokussieren uns eher auf YouTube, weil du halt weißt, okay, wenn es ein gutes Video ist, dann schaut sich das jemand auch noch in 3 Wochen halt an.
Ja.
Und bei so Instagram und Reels, weil du halt einfach auch immer so viel produzieren musst,
hast
du halt einfach das Problem, dass an einem schlechten Tag, dass sich das einfach nicht rentiert. Ne? Und deshalb ist auch unser Produkt, kannst du nicht in 5 Sekunden erklären.
Ja.
Und das kriegst du in einem Reel nicht durch oder in einer Story oder so. Und deshalb fokussieren wir uns auch eher auf YouTube. Und deshalb würde ich sagen, so allgemein ist so der Google-Kosmos wahrscheinlich so der größte Kanal.
Das heißt, okay, verstehe. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob, wenn ich dir jetzt dein Marketing-Budget verdoppeln würde, ob du dann sagst, den Großteil davon könnte ich nochmal in YouTube reinschieben oder ob du sagst, nee, da kommen wir langsam an Grenzen, da müsste ich was anderes probieren.
Ich glaube, die Skalierung ist enorm schwer übers Budget. Die Skalierung kommt über die Zeit. Das heißt, du musst immer versuchen, besser zu werden, neben dem, was du tust, aber es bringt dir nichts, wenn du auf einmal morgen das Doppelte ausgibst. Vor allen Dingen in Deutschland. Das merken wir einfach, weil, also wir haben es auch schon natürlich auch mal irgendwie getestet und die Hypothesen da versucht zu gucken, so wie verhält sich jetzt ein Kanal, wenn wir auf einmal, ne, so ein klassischer Skalierungskasten, wenn wir halt auf einmal über Nacht, über eine Woche das Budget verdoppeln, gibt es halt inkrementell mehr Wert. Und deshalb, ich sage das auch immer bei uns, also in dem Markt, in manchen Märkten ist es nochmal ein bisschen anders, es gibt manche Märkte, die sind halt sehr, sehr responsive, das heißt, du gibst auf einmal mehr aus und dann kommt sofort dieser Uplift, aber hier gewinnst du nur über Zeit und Geduld. Und indem du immer wieder versuchst, besser zu werden in dem, was du halt anbietest, in dem, wie du dich positionierst, aber es bringt nichts, wenn du über, ist eher im Gegenteil. Du hast einen sehr, sehr schmalen Grad, wo es auf einmal zu viel wird, wo die Leute sagen so, nee, das stört mich, das habe ich jetzt zu oft gesehen, das ist mir zu penetrant. Ich möchte eher vertrauter werden mit dem, was wir anbieten. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch persönlich ein bisschen ändern musste, weil das kann halt auch relativ schnell nach hinten losgehen. Ne? Du wirst, also zu laut ist auch nicht gut, meiner Meinung nach.
Wenn mir jetzt der Heilige Geist ins Ohr flüstern würde, welcher Kanal für euch den besten Kosten-Nutzen-Faktor hat, egal wie skalierbar der ist, aber wo man wirklich sagt, oh, toll, das ist ja wirklich toll, wie wenig man da ausgibt und trotzdem immer wieder merkt, da kommen irgendwie neue Kunden her. Was würde der Heilige Geist mir ins Ohr flüstern?
Ich glaube, dass Partnerschaften mit Dritten den besten Kosten-Nutzen-Faktor haben. Vielleicht nicht das beste Volumen, aber ich glaube, den besten Kosten-Nutzen-Faktor. Warum? Und bei Partnerschaften zähle ich halt auch so Preisvergleiche rein, ne, sowas. Ne? Also alles, was dir sozusagen empfiehlt, das ist ein gutes Produkt oder sagt, hey, wir kooperieren mit dem, deshalb sollst du das halt nutzen. Warum? Weil ich glaube, so co-branded Partner, also co-branded Sachen oder halt Sachen mit Dritten, du gehst zu der dritten Partei oder man geht zu der dritten Partei meistens, weil man mit dem vertraut ist. Man vergleicht zum Beispiel alles dort und dann, warum nicht halt, also wenn ich da wahrscheinlich so Check24 ist halt wieder so ein sehr, sehr interessanter Case, weil wir arbeiten auch mit denen zusammen. Aber es ist so, in der UK gab es mal sowas, gibt's aber nicht mehr. Ich ist auch irgendwie so mein UK-Partner irgendwie vorgestellt. Ich meinte dann so, hey, in Deutschland, ne, so Strom, Gas, es gibt, glaube ich, kein, also jeder zweite oder dritte wahrscheinlich vergleicht irgendwas dort. Wir müssen da halt rein und wir müssen darauf bauen, dass wir dort sozusagen die guten Bewertungen halt auch irgendwie bekommen und dass dort halt einfach gesagt wird, hey, das ist halt irgendwie eine gute Lösung. Und das schafft dir das höchste, also das schafft dir die besten Kunden im Sinne von, da kommen halt Leute, die sind schon sehr, sehr tief im Funnel drin und die suchen und genau nach einer Lösung und dann suchen die beste und die verbringen halt viel Zeit damit. Und das bringt dir viel mehr, als dass du irgendwie eine YouTube-Ad schaltest, die dir irgendwie eine schön aussehende Karte halt irgendwie zeigt oder eine Meta-Ad und dann sagst du, ja, warum nicht bei Reisen, nicht mal, ne? Das ist halt so, das
da
Problem
muss schon viel ist, zutreffen, bis das irgendwie konvertiert, genau. Obwohl wahnsinnig viele Leute das sehen.
Genau, okay, genau.
Verstanden.
Das Problem ist aber, dass nicht so viele Leute, das kommt wieder zurück zu dem ganzen Thema Finance Education und so, nicht so viele Leute sich so intensiv mit Finanzen auseinandersetzen, sondern Leute einfach denken so, ja, ist normal, dass ich irgendwie 15 Euro im Quartal für ein Girokonto bezahlt, so komplett normal, habe ich immer gemacht. Warum soll es anders sein?
Ist ja auch
sein?
Nicht so viel. Ja, genau. Und dann fängt
genau, man an, und ich denke so, ja, aber 60 Euro im Jahr ist halt so einmal gut Essen bestellen, ne?
Ja.
Das ist, und ich glaube, das finde ich halt sehr, sehr interessant und deshalb ist aber auch TV wichtig, ne? Du brauchst halt du musst die Leute oder halt TV oder halt reichweitenstarkes Marketing ist halt wichtig. TV ist immer so das Aushängeschild, out of home, wenn du es gut platzierst, hat ja genauso eine Stärke. Aber es ist halt wichtig, dass du den Leuten sagst, so, hey, das sind wir, das bieten wir an, die aber über eine Drittpartei nochmal Validierung bekommen. Also, ne, Reviews ist ja auch eine Drittpartei, aber das sollte und kann man halt nicht so leicht beeinflussen, das ist ja die Kundenmeinung. Aber du kannst trotzdem sagen, gut, wenn ich mich aber irgendwie durch Bewertungen auf einer Plattform oder Reviews von jetzt einem Finanztipp oder so halt irgendwie eine Schulnote bekomme, dann wird mir das schon irgendwie helfen. Und meistens sehen wir, dass die Kunden, die dann wirklich irgendwie über ein Gütesiegel kommen oder über eine Drittpartei oder irgendwie einen zweiten Trust-Factor haben, dass die eine höhere Qualität halt haben.
Kennst du in den USA NerdWallet?
Nee,
okay,
nee, was
das
machen
ist,
die?
Das ist so eine riesengroße Vergleichswebseite, okay, die auch so im Finance-Bereich vergleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob und wie groß ihr in den USA irgendwie tätig seid, aber die sind schon relevant, wenn Leute sagen, was ist die beste Kreditkarte für Studierende, was ist die für Reisende, für was auch immer. Und die haben halt so eine unfassbar große Reichweite auf Google zu allen Finanzberatungsthemen.
Und das ist ja, also wenn ich vor 10, 12 Jahren, als ich angefangen habe, mir neu überlegen, was würde ich nochmal neu machen, ich glaube, ich würde mich viel mehr auf SEO spezialisieren und auf genau sowas, weil ich meine, das ist so, wenn du verstehst, wie Google funktioniert, dann guten Content machst und dann mir als Revolut dieses Ranking, diese Visibilität dann halt verkaufst und auch Market Maker bist, ne? Weil wenn die sagen, das ist keine gute Lösung, dann hast du halt auch ein Problem, ne? Und ich glaube, das würde ich vielleicht heute noch mal anders in meinem Skillset machen.
Aber weißt du, Victor, wann der zweitbeste Zeitpunkt ist, das zu machen, nach vor 12 Jahren? Heute.
Ja. es verschwindet ja auch nicht. Ne? Das
eben,
ist ja auch
also das Ding ist halt irgendwie.
Es braucht halt viel Zeit.
Die Nutzung, genau. Es braucht viel Zeit. Deswegen ist das für Firmen, die sagen, wir möchten aber dieses Quartal wachsen. Ja. Und dann werden sie halt die nächsten 10 Quartale das nicht machen, obwohl sie, wenn sie einmal angefangen hätten zu sagen, wir setzen jetzt irgendwie 8 JournalistInnen hin, die irgendwie jede Woche irgendwie den Finance-Trend schreiben und das. Und also
wir haben es.
Gerade wenn ihr jetzt so geile Daten habt, also ich.
Wir haben es.
Und du sagst, ihr seht teilweise eine Woche, bevor es irgendwie in der Zeitung steht, dass irgendwelche Spendings hoch, runter oder sowas.
Es ist echt, also wir nennen es zum Beispiel bei uns Organic Growth. Hm. Also wir nennen es halt sozusagen das Growth, das halt stattfindet, trotz der ganzen anderen Investments, die wir halt tätigen.
Aber trotz
vielleicht,
Investments, ja, ich meine,
genau, ne, die halt irgendwie nicht direkt messbar ist vielleicht.
Ja.
Es ist aber trotzdem da auch in so einer, also allein so eine, ich meine die Keywords, wenn du dir wirklich mal SEO anschaust, die Keywords rund ums Thema Konto, Karte, enorme Suchesvolumen.
Ja.
Das aber jetzt heute einzubauen gegen Kontovergleiche, ne, das wird, und aber True. Das ist trotzdem, das ist einfach eine Commitment-Frage.
Genau.
Glaubst du daran?
Genau.
Ja. Dann müssen wir, und wir haben damit vor, ich glaube, auch 2 Jahren losgelegt.
Ja, man sieht
und du siehst dann, ne, dass es dann
es
so.
Es geht voran.
Und da ist aber natürlich jeder andere Performance-Marketer, der sagt so, ja gut, dann kaufe ich über Nacht das Volumen, ne, weil Search ein. Aber es ist, ich glaube, dadurch, dass Leute auch viel mehr mit mehr Zeit auch mehr Google verstehen oder halt Suchmaschinen verstehen, auch immer wieder weggehen von Anzeige und hingehen zu, okay, First Page. Hm. Und ich sage zum Beispiel allen meinen lokalen Teams, wenn die bei mir anfangen, ich möchte die erste Aufgabe, also bei allen Leuten, die ich einstelle, sage ich dann so, okay, ich habe eine Zeit lang Interims, die letzten 12 Monate halt auch Osteuropa sozusagen überschaut, neben Westeuropa, und habe dann halt Leute eingestellt und dann die erste Aufgabe ist, okay, ich möchte, dass du in deiner lokalen Sprache, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, was auch immer, mir sagst und über eine Woche mal oder 2 Wochen mal trackst, was für Suchergebnisse bekommst du, wenn du beste Bank oder günstigste Bank oder beste Kreditkarte und wer poppt auf und wie verändert sich das? Und dann so die Aufgabe ist, die einfach auch verstehen, okay, mit wem konkurrieren wir, wenn die Leute aktiv danach suchen.
In den Augen der Nutzenden, ja.
Genau, genau, weil das ist ja das, was die meisten am Ende dann ja auch irgendwie entweder aus Frust, weil die ein Problem mit der Bestehenden haben oder weil die was Neues suchen oder irgendwas ist halt passiert. Und da muss man dann halt rein. Mhm. Und das ist dann halt interessant, was dann auch irgendwie so in welchen Ländern, was dann irgendwie so, keine Ahnung, nehmen wir so Top 100 Best XYZ to use when you go and travel. So, das ist halt so, okay, ja, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich so viel, dass es so eine Relevanz bekommt. Aber dann sitzt dahinter irgendeine Person, die dieses Thema schon vor 6, 7 Jahren so immer wieder aufgreift. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist irgendwie für mich, also ob es jetzt ein Blog ist oder ein Preisvergleich, auch eine Form von Influence, weil
total,
ne,
und total. Viel zu unterschätzt. Hohe Credibility, wenn Google das empfiehlt, wird das schon was dahinter stellen. Und genau. Ich glaube, ein guter Tipp, auch wenn du das irgendwie für die Zukunft überlegst, geh mir da rein, geh mir da nicht rein, tipp irgendwie was ein, was du denkst, damit würde ich mich ranken, klick aufs erste Ergebnis. Und wenn du den Inhalt ansiehst und sagst, wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich was Besseres hin. Ja. Dann geh da rein. Auch wenn es irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert oder sowas. Aber wenn du halt reingehst und sagst, das kann nicht für den Nutzer oder die Nutzerin irgendwie das beste Ergebnis sein, dann macht es immer noch Sinn, auch 2024 da reinzugehen.
Und ich verstehe auch, warum es andere Produkte gibt. Also jetzt mal der ganze Crypto-Space, weil halt so diese Informationsquellen so auf anderen nicht so familiären Plattformen halt stattfinden. Warum Leute auch dem dieses ganze Stigma geben, so, ja, so, ne, was ist denn damit? Und ich kann es halt nachvollziehen, weil das Vertraute so ein bisschen wie der TÜV. Ne? Ja. Wenn du weißt, da ist ein TÜV-Siegel drauf, dann denkst du, okay, gut, das ist schon gut. Das hat schon jemand angeguckt, so, das passt schon. Und genau das Gleiche gibt halt auch einfach Suchmaschinen, Google und halt auch irgendwie Affiliates und wie man das, Blogs, was auch immer, wie man es halt nennt, halt mit. Und ich finde es ja auch super wichtig. Aber es ist genauso wie, dass wir uns unterhalten, das ist genau den gleichen Einfluss darauf, weil du musst ja Marke auch irgendwie, und das hat Revolut halt sozusagen relativ sich nicht schwer getan, aber es war ist auch eine Evolutionsfrage. Du musst der Marke halt auch irgendwie eine Art, die ein bisschen greifbarer machen.
Das war Evolution with Revolution. gutes Schlusswort, Viktor. 1000 Dank, dass du hier warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte viele meine Fragen stellen. Es hat mich zurückerinnert, wie unterschiedlich und spannend ich das Produkt damals irgendwie kennengelernt habe und fand nochmal interessant zu hören, welchen Spread das Ganze hat, wie unterschiedlich die Länder sind, dass man teilweise so stark pro Kultur lokalisieren muss oder vielleicht pro Sprache, hattest du gesagt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank dir.
Und ich glaube, ich habe leider lange nicht reingeguckt in die App, aber ich lade mal wieder prepaid ein bisschen was rein, falls mal gucken, ob dann, oder vielleicht habe ich noch irgendwie so ein Essen, so ein
Vault. Vielleicht bist du auch nicht in exotische Länder gereist, wo es vielleicht
Das ist absolut wahr. Ich habe irgendwie ein Kind bekommen, es war irgendwie Corona, ich bin deutlich weniger gereist, aber ich bin mir sicher, irgendwo, ich habe bestimmt noch irgendwie 50 Euro Bitcoin oder sowas drauf und werde da mal wieder reingucken. Insofern viel Erfolg weiterhin bei eurem starken Wachstum. War sehr schön und bis irgendwann mal.
Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und deine ganzen Fragen. Dank dir.
Wir haben so tolle Gäste wie den Viktor fast jede Woche. Deswegen empfehle ich euch unbedingt auch mal in den Episoden-Feed zu gucken, über was wir so die letzten Male gesprochen haben. Wir haben AI-Themen, wir haben Fintech-Unternehmen, wir haben Startups, Krypto und so weiter und so fort. Das ist meine große Empfehlung. Und eine große Bitte zum Ende nochmal. Nimm dir die 7,8 Sekunden Zeit, drück mal auf irgendwie Sterne unter dem Podcast oder empfiehl uns weiter. Das ist, also selbst wenn es irgendwie nur 2 oder 3 oder 4 Leute machen, ist das tatsächlich echt ein Push, der uns immer wieder hilft, eine Stufe besser bewertet zu werden, eine Stufe höher in diesen Rankings zu klettern. Und deswegen vielen Dank, falls du dir diese Sekunden Zeit nimmst. Das war's für diese Woche. Ich danke euch, ich wünsche euch eine gute Woche und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Viktor
und von Christoph. Ciao.
Tschüss, danke.